Einen schönen guten Morgen. Erstmal will ich mich bedanken, dass ich überhaupt hier eingeladen wurde zu euch. Und ich sage vielleicht kurz, mit wem ihr es zu tun habt. Also die Ortenburger, die kenne ich ja. Bei euch war ich schon öfter. Aber die anderen werden mit meinem Namen vielleicht nicht so viel anfangen können, Volker Ulm. Ich bin verheiratet mit Dorothea. Wir haben 4 Kinder. Die sind aber alle schon erwachsen, alle aus dem Haus. Und ich komme aus Neustadt an der Aisch, also auch Zentralmittelfranken, bin in der Nähe von Ansbach in Neuendettelsau geboren und da auch aufgewachsen und bin erster Vorsitzender im Hensoldshöher Gemeinschaftsverband, der Hensoldshöher Gemeinschaftsverband HGV, zu dem gehört ja auch hier der Bibelkreis in Ortenburg, zu dem gehören 65 Gemeinden in ganz Bayern und genau, als dieser komme ich ab und zu mal hier nach Ortenburg und dann habt ihr mich eingeladen. Herzlichen Dank, dass ich hier sein darf. Heute geht es ja den ganzen Tag um das Thema Jesus folgen, Nachfolge mit 3 Themen. Das erste dieser 3 Themen heißt Nachfolge dem Ruf Jesu folgen. Ich will einsteigen mit einem meiner frühesten Kindheitserinnerungen, von denen ich gar nicht so genau sagen kann, ob ich mich wirklich daran erinnere oder ob ich dieses Bild deshalb noch kenne, weil es in meiner Familie dann später oft erzählt worden ist. Die Erinnerung ist so, dass ich mit meinem Vater und mit 2 Brüdern, ich habe noch 2 Brüder, als ganz kleiner Wicht unterwegs war im Schnee. Bei einem Schneespaziergang, damals gab es noch Schnee, wohl richtig viel. Und irgendwie muss es zu der Situation gekommen sein, ich weiß nicht warum, dass ich nicht weiterlaufen wollte. Mein Vater ist damit ziemlich entspannt umgegangen. Er hat gesagt, dann bleibst du eben da, was ich auch getan habe. Und habe mich dann in den Schnee reingelegt. Und von diesem Bild habe ich tatsächlich noch eine Erinnerung, als ich da in dem kalten Schnee lag und gedacht habe, wie toll, dass ich jetzt bin, ist auf einmal eine Hundeschnauze über mir. Dann allerdings habe ich mich schnell erinnert, dass ja da 2 große Brüder und ein Vater war und bin schnell wieder hinterher. Für mich ist das ein gutes Bild für Nachfolge. Wisst ihr, ich glaube, das ist immer beides. Da gibt es den Willen, Jesus zu folgen, aber manches Mal sind wir so dumm wie ich damals als kleiner Junge und denken, jetzt zeigen wir mal, dass wir es auch selber können. Und dann legen wir uns in den Schnee oder gehen sonst eigene Wege, bis wieder eine Situation kommt, in der wir merken, es war doch gut, dass da ein Vater ist und Geschwister. Gut, das geht jetzt immer ab, dann klebe ich es gleich hierher. Ich hoffe, dass ihr heute heimgeht und jeder von euch sagt, wie ist das gut, einen Vater zu haben und Geschwister und gemeinsam unterwegs zu sein. Nachfolge. Nachfolge ist ja kein Zwang. Bei Christus ist immer Freiheit. Immer die Freiheit. Ah, jetzt muss ich erstmal hier beim Beamer schauen. Freiheit, mit Jesus zu leben, aber Jesus lässt uns auch die Freiheit, dass wir eigene Wege gehen. Und andererseits ist Nachfolge keine Option. Es ist nicht so, dass Jesus sagt, wenn du im Glauben unterwegs bist, dann ist das so ein Add-on, das kannst du tun, wenn du möchtest. Du kannst singen, aber du musst auch nicht mitsingen und du kannst. Es gibt ja verschiedene Dinge, da können wir unseren Glauben gestalten. Die sind Optionen, aber Jesus zu folgen ist keine Option. Wenn wir zu Jesus gehören, dann gehört Nachfolge ganz klar dazu. Jesus folgen, hierher, mir nach, das ist Jesu Anspruch, 24 Stunden an 7 Tagen. Und das ist herausfordernd. Menschen, die bewusst mit Jesus leben, werden natürlich sagen, ist ja klar für mich, ich bin sein Jünger, ich bin sein Nachfolger, ich folge dem Herrn, ja. Aber wie ist das dann im Alltag? Jesus folgen im Gottesdienst oder im Bibelkreis oder im Hauskreis, das ist sehr einfach. Aber worum es geht, ist, es geht um den Montag. Und Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag. Es geht um die Situation, wo du am Montag bei deinem Kunden stehst. Und wo es darum geht, dass du ehrlich bleibst. Es geht darum, dass du am Dienstag bei deinem Arbeitskollegen, der wirklich nervig ist, der dich manches Mal runterlaufen lässt, dass du ihm in der Liebe und in der Menschenfreundlichkeit Jesus begegnest. Es geht darum, dass du in Schule und Studium ehrlich und aufrichtig bleibst. Und wenn es die Möglichkeit gibt, auch zu deinem Herrn stehst. Es geht darum, dass du deinem Nachbarn im ganz normalen Alltag zeigst, was es heißt, dass du mit Jesus lebst. Es geht darum, dass du auf der Autobahn und ich, wenn ich nachher wieder heimfahre, oder an der Kasse bei Netto, so lebe, wie Jesus das gedacht hat. Das ist doch die eigentliche Herausforderung. Dort, wo du gefordert bist, in Liebe zu leben, wo es eigentlich nervt, ehrlich zu sein, wo es leichter wäre, sich durchzumogeln, Klarheit zu leben, wo es leichter wäre, zu schweigen, Barmherzigkeit, wo die Welt unbarmherzig ist, Geduld, wo du eigentlich aus der Situation dich rausschleichen willst, das ist die Herausforderung. Nachfolge, Nachfolge im Alltag. Jeder einmal ganz kurz für sich, wo sind im Moment so die 2, 3 Punkte in deinem Leben, wo du weißt, ja, da bin ich gerade in meiner Nachfolge herausgefordert. Da weiß ich, da hat der Heilige Geist, da hat Jesus in der letzten Woche zu mir geredet und gesagt, du, an der Stelle möchte ich dich herausfordern, einen Schritt der Nachfolge zu gehen. Ich habe heute ziemlich viele Bibelstellen und damit euch das ein bisschen leichter fällt, habe ich versucht, die meisten Bibelstellen zumindest hier auf die Leinwand zu bringen. Also wenn ihr mitschreiben wollt, könnt ihr immer die Bibelstellen euch dazu schreiben. Wer möchte, kann hinterher auch die PowerPoint haben. Da sind dann alle Stellen nochmal drauf. Nachfolge. Matthäus 28 sagt Jesus, darum geht hin und macht zu Jüngern alle Völker, tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes, lehrt sie halten alles, was ich euch befohlen habe, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Macht zu Jüngern. In der westlichen Welt haben wir Christen uns in den letzten Jahrzehnten sehr auf die Themen Mission und Gemeindebau fokussiert. Das ist ja auch gut, das ist ja auch richtig, aber der eigentliche Auftrag heißt Jüngern. Das eigentlich ist, wir sollten Jüngern, andere zu Jünger machen. Es geht nicht darum, dass möglichst viele Menschen in unsere Gottesdienste kommen, in unsere Hauskreise oder Bibelstunden. Es geht nicht darum, dass möglichst viele in der Gemeinde mit anpacken, Mitarbeiterinnen oder Mitarbeiter werden. Es geht schon gar nicht darum, dass möglichst viele Menschen bereit werden zu spenden. Es geht nicht einmal darum, dass möglichst viele ein Glaubensbekenntnis mitsprechen. Es geht im Kern darum, dass Menschen Jesus als ihren Herrn bekennen und dann sagen, ich bin bereit, Jesus dir zu folgen. Und wenn es darum geht, dann müssen wir fragen, was ist das eigentlich im Kern? Was ist Nachfolge? Und das wollen wir uns heute im ersten Thema anschauen. Was ist Nachfolge? Wenn Jesus seine Jünger ruft, dann steht in den Evangelien ganz oft Folgendes. Deute und dann als zweites steht da opisomu. Ganz oft ist es genau dieser Ruf, der heißt, deute hierher, komm zu mir, komm in meine Gegenwart. Und gleich drauf sagt Jesus, hinter mich. Das ist der Kern der Nachfolge. Wenn du heute heimgehst und sagst, boah, das war so viel, ich konnte mir überhaupt nichts merken, dann merk dir das. Hierher, aber dann hinter mich. Das sind die zwei Seiten der Nachfolge und die wollen wir jetzt heute Morgen in dem ersten bedenken. Das erste, deute hierher zu mir. Das sind wir eingeladen in die Gegenwart Jesu und das heißt immer auch in sein Licht treten. In seinem Licht, da entsteht zuerst ganz oft ein Gottesschrecken. Wie Petrus, der aus dem Kahn aussteigt und dann auf einmal macht es bei ihm Klack und er merkt, hey, dem ich jetzt hier begegnet bin, das ist kein Mensch, das ist einer, der kommt von Gott her, das ist der Heilige. Und dann sagt er, geh weg von mir. Warum? Ich bin ein sündiger Mensch. Er begegnet dem Heiligen. Wenn wir dem Heiligen wirklich begegnen, dann entsteht ein Gottesschrecken. So wie der verlorene Sohn dann sagt, ich bin es nicht mehr wert, dein Sohn zu sein. In der Gegenwart Jesu treten wir in sein Licht und in seinem Licht ist Erkenntnis eben immer auch Erkenntnis meiner Schuld. Erkenntnis dessen, dass ich vor diesem Gott nicht bestehen kann. Wer das noch nie erlebt hat, der hat vermutlich noch nie eine Gottesbegegnung gehabt. Denn wenn du dem Heiligen begegnest, wird das passieren. Aber in seiner Gegenwart passiert dann eben auch das andere. Erkenntnis seiner Liebe. So sehr hat Gott die Welt geliebt. So sehr, dass er sagt, ich habe dich je und je schon geliebt, bevor du überhaupt irgendeinen Gedanken von mir hattest. Meine Liebe hat dir schon immer gegolten. So sehr, dass er den verlorenen Sohn, als er kommt, einfach in die Arme nimmt und ihn wieder einsetzt als Sohn. Und das ist ja schon pädagogisch etwas schwierig, was da passiert. Ohne Vor- und ohne Nachleistung. Wenn es mein Sohn gewesen wäre, ich wäre sicherlich in der Versuchung gestanden, ihm erst einmal zu sagen, was alles schiefgelaufen ist und dann hätte ich gesagt, okay, jetzt braucht es eine gewisse Testphase, bevor ich dir den Siegelring wiedergebe. Aber das tut der Vater nicht. Unglaublich. Diese Liebe, diese Geborgenheit, dieses Angenommensein. In der Nähe, in der Gemeinschaft mit Jesus geschieht dann auch Erkenntnis des Vaters, dass ich mehr und mehr verstehe, ich darf Vater zu ihm sagen. Wisst ihr, ich treffe immer wieder Christen, die haben ein ganz verschobenes Bild zu Gott, dem Vater. Sie reden vom Vater, aber sie meinen Herr Vater, ganz distanziert. Als ich so ein kleiner Steppke war, hatte ich zwei Omas. Die eine wohnte im Haus hinter mir, hinter uns. Das war eigentlich eher eine distanzierte Oma, aber weil ich sie jeden Tag gesehen habe, war es kein Thema. Das war meine Oma. Die andere wohnte 30 Kilometer entfernt. Die habe ich nicht so oft gesehen. Und eines Tages, als wir sie wieder besucht haben, habe ich sie mit sie angesprochen. Meine Mutter war ganz erstaunt, was jetzt los ist. Für mich war das klar. Warum? Weil ich eine distanzierte Beziehung zu ihr hatte. Obwohl ich später gemerkt habe, es war eine so liebevolle Frau. Es lag nicht an ihr, es lag an mir. Ihr Lieben, ich kenne viele Christen, die reden von Gott, dem Vater. Aber sie haben ihn nicht als den liebevollen Vater verstanden. An der Stelle wird Jesus sehr deutlich. Wahrlich, ich sage euch, wer das Reich Gottes nicht empfängt wie ein Kind, der wird nicht hineinkommen. Was hier steht, das meint wirklich diese Kleinkinder. Das sind die, die keine Scheu haben, Liebe einzufordern. Das ist so ein kleines Kind, das hat das Schokoladeneis in der Hand. Das schöne weiße Hemd ist total verkleckert, das ist dem Kleinen egal. Die Kugel ist fast abgelutscht, er kommt zum Vater und sagt, Papa, noch eins. Versteht ihr? Da ist überhaupt keine Scheu. Weißt du, dass der Vater dich wirklich liebt? Dass er heute Morgen hier ist und dich anschaut und sagt, hey,
ich hab dich lieb. Ich hab dich sehr lieb. Du bist mein geliebter Sohn. Du bist meine geliebte Tochter. Wir haben das in unserer Familie irgendwann angefangen. Meine Frau macht das sehr, sehr stark, dass wir unseren Kindern, die jetzt erwachsen sind, immer wieder sagen, dass wir sie lieb haben. Und das Schöne ist, sie sagen uns das auch. Und erst in den letzten ein, zwei Jahren habe ich das angefangen, zu meinen alt gewordenen Eltern, wenn ich gehe, zu sagen, Papa, Mama, ich habe euch ganz lieb. Und dann kommt es meinem Vater so etwas seltsam über die Lippen, ich habe dich auch lieb. Ich weiß, dass das so ist. Meine Eltern haben mich sehr lieb. Aber manchmal fällt es so schwer, das auszudrücken. Du, der Vater, der hat dich unglaublich lieb. Nachfolge in der Nähe Jesu, da ist auch Kraft und Vollmacht. Die Jünger kommen einmal und staunen, dass ihnen die bösen Geister untertan sind. Aber Jesus hat uns das verheißen. Er sagt, wir sind seine Stellvertreter. Wer euch hört, der hört mich. In der Beziehung zu Jesus haben wir Vollmacht. Und in der Beziehung zu Jesus sind wir mit hineingenommen in das Geheimnis Gottes. Gibt es einen ganz interessanten Vers in Lukas 9, 18. Eines Tages war Jesus alleine und betete. Und jetzt kommt es. Nur seine Jünger waren bei ihm. Da fragte er sie, für wen halten mich die Leute? Jesus ist ja auch öffentlich unterwegs gewesen. Er hat öffentlich gelebt, er hat öffentlich gelehrt. Er war von den Menschen damals. Die konnten ihn beobachten, die haben ihn beobachtet und haben sich Gedanken gemacht und kamen dann auf die Idee, ein normaler Mensch ist das nicht. Sie wussten, irgendwas hat er mit Gott zu tun, irgendwie ist das ganz eng. Und dann sind sie auf die Idee gekommen, das muss irgendwie ein Prophet sein. Das konnten sie von außen sehen, aber das Eigentliche konnten sie nicht sehen. Das Eigentliche haben nur Jünger, Nachfolger erlebt. Nur Menschen, die dieses hierher, her zu mir leben. Nachfolger, die dabei waren, wenn Jesus gebetet hat. Wenn Jesus in dieses Geheimnis Gottes von Vater, Sohn, Heiliger Geist eingetreten ist und die Jünger waren dabei. Gut, jetzt können wir sagen, naja, damals war Jesus ja leibhaft gegenwärtig, das haben wir ja heute nicht mehr. Aber wisst ihr, die Bibel ist da auch sehr klar. Ich habe mal nur eine Bibelstelle, Kolosser 2, aber da ist das sehr dicht. Da sagt Paulus, hey, das gilt doch für euch hier in Kolossee. Ihr seid in Christus, ihr seid mit ihm verbunden, ihr seid verbunden mit ihm, ihr seid zusammen mit ihm begraben und auferweckt. Zusammen mit Christus seid ihr lebendig gemacht. Das gilt für Nachfolger. Wir sind in Christus. Und Christus in uns. Das ist ganz eng verwoben. Und durch Christus sind wir hineingenommen in das Geheimnis Gottes, des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Dahin nimmt uns Jesus mit hinein. Nachfolge. Hierher. In seine Nähe. Das ist das Erste. Das ist so unglaublich. Nachfolge. Ich bin mit hineingerufen in die Gegenwart Gottes. Hier darf ich Kind Gottes sein. Hier darf ich leben. Hier ist Leben gut. So gut wie heute die ersten Frühlingsstrahlen. Das ist deine erste und eigentliche Berufung. Berufen in die Gegenwart Gottes. In dieser Gegenwart Gottes gilt, was Jesaja einmal so ausdrückt, deine Augen werden den König sehen in seiner Schönheit. Den König sehen in seiner Schönheit. Ihr Lieben, das brauchen wir, oder? Zeiten, wo dieser Herr uns begegnet. Wo so ein kleiner Türspalt aus der Ewigkeit sich öffnet und so ein Lichtstrahl Gottes in unser Leben hineintrifft. Wann hast du das wohl zum letzten Mal erlebt? Ich wünsche dir das. sodass du aufstehst und sagst, okay, Jesus, es soll wieder gelten. Mein ganzes Leben soll dir gehören. Aber dann gilt auch das Zweite. Opisomu, hinter mich. Das ganz zu Gott gehören, bei ihm sein, das ist so wichtig, das ist der Zuspruch. Aber jetzt kommt auch der Anspruch. Jünger sein ist niemals neben Jesus. Jünger sein ist niemals vor Jesus. Jünger sein ist niemals irgendwo, wo ich es mir gerade aussuche. Es gibt ja einmal die Situation, dass Petrus Jesus sagen will, wo es lang geht. Jesus hat den Jüngern gesagt, jetzt kommt eine schwierige Zeit. Und dann sagt Petrus, nein, Jesus, so lieber nicht. Und dann gibt es eine sehr seltsame Stelle. Bei Luther und bei anderen wird das oft so übersetzt, dass da steht, dass Jesus sagt, geh weg von mir, Satan. Ich lese ab und zu die Evangelien in Griechisch, das durfte ich so lernen. Und als ich das Matthäus-Evangelium in Griechisch gelesen habe, kam dieses Wort immer wieder, opisomu. Und dann kam ich an diese Stelle und das hat mich so glücklich gemacht, genau das hier zu lesen. Dass Jesus zu Petrus sagt, opisomu, er sagt nicht, geh weg. Jesus sagt nie zu uns, geh weg. Er sagt nie, mit dir kann ich nichts mehr anfangen. Es hätte so viele Situationen in meinem Leben gegeben, wo ich es verstanden hätte, wenn Jesus gesagt hätte, Volker, mit dir kann ich nichts mehr anfangen. Hau ab! Aber das tut Jesus nicht. Was da im Griechischen steht, ist genau das, was Petrus das erste Mal hörte, als Jesus ihm begegnet ist. Als Petrus gesagt hat, ich passe nicht zu dir, da sagt Jesus, komm her zu mir, aber reih dich hinter mich ein. Und genau das sagt Jesus hier. Er sagt, Petrus, hinter mich. Das ist dein Platz. Nicht vor mir. Das ist nicht dein Platz. Bei aller Liebe, bei aller Freundschaft, unser Platz ist nie vor oder neben Jesu. Unser Platz ist immer hinter ihm. Und das ist ein lebenslanger Prozess, immer wieder neu. Ich jedenfalls kenne das, immer wieder neu herausgefordert, dass Jesus sagt, Volker, gilt das noch? Dein Platz ist hinter mir, nicht neben mir, nicht vor mir, nicht irgendwo im Abseits, hinter mir. So auch Johannes 21, Vers 22, als Petrus wieder fragt und Jesus ihm sagt, hey Petrus, du weißt doch, dein Platz ist hinter mir. Was ist da hinter Jesus? Was passiert, wenn wir hinter Jesus hergehen? Hinter Jesus geht es um Heiligung. Da geht es um Ablegen, was nicht passt. Epheser 4, 22, legt ab von euch den alten Menschen mit seinem früheren Wandel, der sich durch trügerische Begierde zugrunde richtet. Das steht noch an mehreren Stellen im Neuen Testament. Ablegen, Dinge nicht mehr tun. Das alleine allerdings, ihr Lieben, ist zu wenig. Es ist zu wenig zu sagen, das will ich nicht mehr tun. Das wissen alle, die sich einmal mit Verhaltenstherapie beschäftigt haben. Es ist zu wenig zu sagen, das tue ich nicht mehr. Du musst etwas Neues einüben, ein neues Verhalten. Und genau darum geht es. Paulus bringt es einmal auf den Punkt, Römer 13, 14, da sagt er das ganz deutlich, zieht an den Herrn Christus. Hinter Jesus heißt es, diesen Jesus ganz genau anzuschauen und nachzumachen. Ich vermute, es gibt hier einige Sportler bei euch. Als Sportler weißt du, wenn du in deiner Sportart besser werden willst, dann musst du dir jemand anschauen, der es gut kann. Als ich als kleiner Knopf Skifahren gelernt habe, hat mein Onkel gesagt, wenn du beim Skilehrer bist, fahr nicht als Fünfter oder Zehnter. Da siehst du nur, wie es die anderen verkehrt machen. Du musst immer versuchen, als Erster oder Zweiter hinter dem Skilehrer zu fahren. Und so ist es. dann siehst du, wie er es macht. Wenn ich Tennis spiele, suche ich mir die guten Tennisspieler aus, die besser sind. Bei denen sehe ich, wie sie es machen. Ich fahre Motocross, ich suche mir die schnellen Fahrer aus. Bei denen sehe ich, wie sie es machen. Wenn du wissen willst, wie du eigentlich leben kannst, lebe eng hinter Jesus. Schau es dir an. Zieh den Herrn Christus an. Hinter Jesus heißt dann auch, dass wir Stück für Stück erwachsen werden sollen. Epheser 4,11. Denn wir sollen keine unmündigen Kinder mehr sein. Wir dürfen uns nicht mehr durch jede beliebige Lehre vom Kurs abbringen lassen. Ihr Lieben, ich will euch das ehrlich hier sagen. Das ist eine meiner großen Anfechtungen. Das ist etwas, was ich oft nicht verstehe. Ich komme in Gemeinden, da sind Menschen 40, 50, 60 Jahre mit Jesus unterwegs. Und manche verhalten sich wie Kleinkinder. Da wird gestritten, da werden Themen behandelt, wo ich denke, das müsstest du in der Jungschar schon verstanden haben. Das begreife ich nicht. Außer Jesus hält mir selber mal wieder den Spiegel vor. Und ich merke, dass es in meinem Leben auch noch genug gibt, wo ich auch noch nicht sehr weit gekommen bin. Aber Jesus hat sich das anders vorgestellt. Wir sollen mündige Kinder werden. Wir sollen wachsen im Glauben, im Verstehen und im Handeln. Und das, ihr Lieben, gilt ein Leben lang. Jetzt gibt es ja manche hier im Raum, die wie ich die 50 schon überschritten haben. Dann kommt man ja vielleicht in ein gewisses Alter, wo man sagt, das brauche ich jetzt nicht mehr lange. Ich merke das tatsächlich bei mir auch schon. Ja, ich mache viel Sport, im Sommer gehe ich surfen mit meiner Familie und dann hat mein Sohn angefangen mit dem Kitesurfen, mit dem Schirm und sagte, Papa, das musst du unbedingt noch lernen. Und jetzt sage ich, nein, Philipp, das lerne ich nicht mehr. Also das ist jetzt durch. Da fühle ich mich jetzt irgendwie zu alt. Ich glaube, das ist okay, das darf es geben. Meinen Vorstandskollegen, die alle jünger sind, sage ich, also wenn das nächste große Programm eingeführt wird, wir haben jetzt auf Teams umgestellt, ich sage, wenn das nächste große Programm eingeführt wird, dann gehe ich. Das darf sein. Manches im Leben kann man sagen, das tue ich mir nicht mehr an. Im Christsein ist das anders. Das bleibt bis zum letzten Atemzug. Paulus hat hier eine unglaublich große Vision. Er sagt, mögen auch die Kräfte unseres äußeren Menschen aufgerieben werden. Unser innerer Mensch wird von Tag zu Tag erneuert. Ist das nicht eine großartige Vision? Jesus bleibt dran, am inneren Menschen. Tag für Tag darfst du, sollst du immer noch mehr der Mensch werden, den Jesus gedacht hat. Das ist seine Vision. Und ein nächstes hinter Jesus, da wird es konkret. In unserem alten Leben, da gibt es ja verschiedenste Antreiber. Vielleicht treibt dich Erfolg an. Vielleicht treibt dich Macht an. Die Frage nach Ehre. Die Frage nach Sexualität. Dein Zorn. Dein Geiz. Deine Habsucht. Jeder von uns hat so andere Antreiber. Aber wenn wir mit Jesus leben, dann soll das anders werden und zwar ganz konkret. Paulus sagt, denn welcher der Geist Gottes treibt, die sind Gottes Kinder. Mit Jesus leben, Montag bis Samstag. Das sollen es nicht mehr die alten Antreiber sein. Das soll es dieser neue Antreiber sein, von Gottes Geist getrieben. Gottes Geist will uns im Alltag leiten, aber das müssen wir einüben. Hebräer 5,14 sagt, dazu brauchen wir geübte Sinne. Und dann erleben wir, an welchen Stellen wir von Gottes Geist getrieben werden. Ich hoffe, du kennst das. Dass dein Ohr weit geöffnet ist im Alltag für das, was Gott dir sagen will. Und jetzt meine ich wirklich in dem ganz Alltäglichen. Und ich kenne beides. Ich kenne das, dass ich einfach meinen Alltag so lebe, oder ich kenne das, dass ich ein geöffnetes Ohr habe. Und jetzt will ich euch eine ganz, ganz alltägliche Situation beschreiben. Ich gehe zum Einkaufen, ich gehe in den Laden rein und mein Ohr ist nicht geöffnet. Ich laufe an einer Person vorbei, die ich kenne, und sehe die nicht. Und gehe einfach weiter und bezahle mein Ding. Aber mit geöffneten Ohren und Augen gehe ich an ihm vorbei und frage ganz kurz, ach hallo, wie geht's dir? Manches Mal passiert nicht viel, aber oft erlebe ich das, bei Christen wie Nicht-Christen. Dann bleibe ich stehen und dann erzählt mir der Roger Volker, an dich habe ich schon öfter gedacht. Seine Ehe ist am Zerbrechen, er wollte mich ansprechen, er traut sich nicht. Aber jetzt bin ich da und weil Gott mir die Ohren und Augen geöffnet hat, nehme ich ihn wahr. Darum geht es. Das ist ein Lernprozess. Zum einen hilft es uns, wenn wir Gottes Wort kennen und immer noch besser kennen. Wenn wir Gottes Wort immer noch besser kennenlernen, wissen wir, was im Alltag dran ist. Aber das Zweite ist eben auch, dass wir auf Sendung sind, dass wir das einüben, unseren Tag von früh bis Abend in der Gegenwart Gottes zu leben. Und wenn wir das tun, dann erleben wir zwei Dinge. Ich vermute, du weißt, was ich jetzt meine. Dann erlebst du, dass du an manchen Stellen gebremst wirst, gewarnt wirst, gehindert wirst, blockiert wirst, wo der Heilige Geist dir deutlich macht, nein, das ist jetzt nicht dran. Wo du dich vielleicht aufregen willst und er sagt, bleib ruhig, reg dich nicht auf. Gott sagt, du, das habe ich im Griff. An manchen Stellen bremst uns Gottes Geist. Und dann gibt es das andere, da ermutigt er uns, da fordert er uns heraus, da treibt er uns an. Und ja, das muss man üben. Das ist oft nicht so ganz klar. Dann üb es. Weil du musst es lernen zu unterscheiden, was sind vielleicht meine inneren Stimmen, was spricht mein Herz und was spricht Gott. Aber umso mehr du das übst, umso mehr wirst du es lernen. Wieder, das Einfachste ist Gottes Wort. Denk dabei an Gottes Wort. Und dann weißt du schon mal ganz viel, was Gott will und was er nicht will. Aber dann gilt es auch, das im Alltag einzuüben. Und dann gilt ein letztes hinter Jesus. Da geht es auch um Auftrag und um Dienst. Damit befassen wir uns heute Nachmittag. Das wird das dritte Referat. Mehr muss ich dazu nicht sagen. Ich habe einen nächsten Punkt, Jüngerschaft erzeugen gelingt nicht. Jüngerschaft erzeugen gelingt nicht. Das ist jetzt das Schwierige. Eine Kultur kann ja angelernt werden. Du kannst dich heute entschließen, ab heute will ich Fußballfan werden. Wenn du einen Tipp brauchst, würde ich sagen, 1. FC Nürnberg, liegst du immer richtig. Also du kannst ab heute sagen, ich möchte Fußballfan werden und das kannst du lernen. Du kaufst dir ein Trikot und du kaufst dir einen Schal und du lernst die Fangesänge und du gehst ins Stadion. Und da kannst du dich so verhalten, dass man nach 3-4 Wochen sagt, boah, der Peter Ellwein, das ist ja voll der Clubfan. Das kannst du lernen. Man kann eine Kultur lernen. Aber Nachfolger, erzeugen, das geht nicht. Das gelingt nicht. Es geht nur so, dass wir auf Gottes Einladung antworten. Eingeladen sind wir alle. Und dann kann ich das nicht imitieren. Das Schlimme ist aber, in unseren Gemeinden sitzen auch Menschen, die genau das tun. Sie haben nie Ja zu Jesus gesagt. Sie haben nie gesagt, Jesus, mein Leben soll dir gehören. Aber sie imitieren das. Sie singen unsere Lieder mit. Du kannst auch in den Hauskreis gehen und kannst die Bibel lesen. Und du kannst ja sogar lernen zu beten. Und von außen würde jeder sagen, oh, toller Christ. Du kannst auch ganz fromm reden. Aber das ist es nicht. Es beginnt damit, dass du sagst, okay, Jesus, du sollst der Herr in meinem Leben sein. Ich weiß nicht, wie das in deinem Leben ist. Ob es das gegeben hat, Jesus, du sollst der Herr in meinem Leben sein. Da saß ich als 12-Jähriger in Oberschlauersbach. Dritte Freizeit. Ich kam aus einem frommen Elternhaus. Natürlich haben die alle gedacht, ich bin fromm. Die anderen waren ja auch alle so fromm. Im Bibelhoch war ich immer bei den Siegern dabei. Alles prima, alles toll. Aber ich wusste in meinem Herzen, ich habe was zu klären mit Jesus. Das ist irgendwie, ich bin mir da nicht sicher. Und dann am letzten Abend, wir wollten alle ganz cool sein, haben wir ausgemacht, wir schlafen alle im Wald, jeder an einem anderen Platz, dann hat es geregnet, wir haben so getan, als wären wir mordstraurig, dass es nicht gelingt. In Wirklichkeit waren wir alle froh, weil wir alle Angst hatten. Und dann kam das wieder. Und ich habe gedacht, jetzt fahre ich wieder nach Hause und es ist nicht geklärt. Ich habe mir das aber nicht richtig aussprechen trauen. Dann habe ich nur zu den anderen gesagt, hey, wie ist das bei euch? Ist das bei euch geklärt? Und dann war das wie so ein Stopfen, der gezogen worden ist. 8 Jungs haben an diesem Abend ihr Leben Jesus gegeben. Und bis ich mit 20 nach Tabor gegangen bin, haben wir uns jede Woche getroffen zum Bibellesen und zum Beten. Aber weißt du, das fängt damit an, dass du irgendwann sagst, okay, Jesus, jetzt gibt es kein Wischiwaschi mehr. Du bist mein Herr. Ich nehme dein Angebot an. Das ist keine Leistung, die wir bringen. Das ist nur, dass ich das Geschenk, das Jesus mir gibt, dass ich das auch annehme. Hast du dieses Geschenk schon angenommen? Mach das fest, mach das klar. Und dann kann es auch Zeiten geben, wo du vielleicht zu weit von Jesus entfernt bist, dass du sagst, ich weiß nicht mehr, ob das gilt in meinem Leben. Dann such dir einen Menschen, mit dem du redest, mit dem du betest und sagst, du, wie das auch immer war in der Vergangenheit, keine Ahnung, aber ich will es heute wieder festmachen. Jesus, dir gehört mein Leben ganz und gar. Nachfolge, Jüngerschaft kann nicht erzeugt werden. Es kann nur von Gott her geschenkt werden. Dann kann es aber schon Dinge geben, die uns helfen, in dieser Jüngerschaft, in dieser Nachfolge dran zu bleiben. Da will ich euch zum Schluss ein paar Tipps weitergeben. Das Eigentliche ist, Johannes, das ist immer wieder das Thema von Johannes Menno, bleiben. Bleiben, bleiben, bleiben. Im Johannesevangelium, in den Briefen werdet ihr immer wieder lesen, bleiben. Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht. Ohne mich könnt ihr nichts tun. Bleiben. Aber natürlich kannst du darüber nachdenken, was hilft mir in diesem Bleiben? Und jetzt will ich euch sagen, das ist bei jedem von uns ein bisschen anders. Jeder von uns ist ja anders gestrickt, jedem werden andere Dinge mehr oder weniger helfen. Aber ganz grundsätzlich, was uns hilft, ist auf jeden Fall Gemeinschaft mit anderen Christen. Ohne Gemeinschaft geht es nicht, gar nicht. Das wird das zweite Referat sein. Was dir helfen kann, ist, schlag die Bibel auf, und da ist jeder anders von uns. Viele tun sich leicht damit, nach einem Bibelleseplan zu arbeiten. Der andere sagt, das kann ich nicht so. Dann finde für dich einen Weg. Mancher ist der, der sagt, ich bin der richtig studiert, ich streiche mir Stellen an und ich schaue mir dann andere Stellen an. Ein anderer sagt, ich lese mal eine Woche lang immer das gleiche Kapitel, ist auch gut, immer das gleiche Kapitel und merke tatsächlich, am Sonntag verstehe ich mehr, als ich es am Montag verstanden habe. Kannst du auch tun. Ja? Wie auch immer, dass du es tust, beschäftig dich mit Gottes Wort. Nimm dir Zeiten der Stille. Zeiten, wo du mit Jesus ganz, ganz allein bist. Meine Frau liebt das, wenn wir gemeinsam Bibel lesen, wenn wir gemeinsam beten. Ja, mache ich auch mit ihr. Aber ich bin ein bisschen anders gestrickt. Ich sage immer wieder, Dorothea, ich brauche diese Zeiten ganz alleine, nur ich und Jesus. Dann sitze ich im Keller und nehme meine Gitarre und singe und bete. Und ich weiß, meine Frau hört mich singen und wäre gern mit dabei, aber ich brauche diese Zeiten ganz alleine, nur Jesus und ich. Das kann auch ein Zugang für dich sein. Singen, Lobpreis, ganz, ganz alte Tradition, die ganzen Psalmen sind voll davon. Und manches Mal kann es sein, dass du keine eigenen Worte mehr hast.
dass es dir schwerfällt zu beten, dann schlag die Bibel auf, lies einen Psalm und bete mit diesem Psalm, mit diesen Worten. Mach diese Worte zu deinen Worten. Mit allen Sinnen Gott wahrnehmen. Mir hilft das auch. Manches Mal sitze ich in meinem Büro und will Bibel lesen und ich merke, ich bin irgendwie K.O., ich bin so voll, dann schaffe ich das nicht mehr. Aber ich habe so 3-4 Plätze, da laufe ich einen Weg und das hilft mir. Und dann fange ich an, mit Gott zu reden. Und dann sage ich alles raus, was ich auf dem Herzen habe. Schüttet euer Herz aus vor Gott, liebe Leute, sagt David. Das mache ich dann. Dann schütte ich mein Herz komplett aus und irgendwann weiß ich, okay, Jesus, jetzt habe ich alles gesagt. Manchmal sage ich dann, Jesus, tut mir leid, ich habe dir jetzt wieder so viel erzählt. Aber jetzt ist gut. Jetzt ist alles draußen. Und jetzt will ich hören. Und dann merke ich, dass mein Herz wieder bereit wird zu hören, was er mir sagen will. Manchen hilft auch, diese Beziehung zu Jesus zu halten durch Dienst, durch Arbeit, durch Mitarbeit. Ich glaube, das ist sogar sehr, sehr wichtig. Da werden wir heute im dritten Referat drauf kommen. Ganz, ganz viel, was ich über Jesus verstanden habe, habe ich deshalb über Jesus verstanden, weil ich mit 14 Jahren angefangen habe, Jungschar-Mitarbeiter zu werden. Hey, das ist so gut, wenn du dich an einer Stelle für Jesus mit einbringst. Wenn du sagst, okay, ich will da mit dabei sein. Und dann bereitest du Spiele oder du bereitest die Andacht vor und dienst Jesus und erlebst Jesus im Dienst. Andere erlebt es durch diakonische Aufgaben, wenn er Menschen hilft, wenn er Menschen begleitet. Es gibt verschiedene Zugänge zu Jesus. Was ist der Zugang? Was sind die Zugänge, die dir helfen, Gott, Jesus zu begegnen? Und da gibt es eine ganz einfache Formel. Viel hilft viel. So einfach. An der Stelle viel hilft viel. Das ist ja in dieser Welt nicht immer so. Bei Medikamenten wird der Peter sicherlich sagen, also Leute, das ist nicht immer so. Ja, es gibt da auch ein zu viel. Also es gibt Tabletten, die sind gut für dich, wenn du eine nimmst, vielleicht wenn du zwei nimmst. Aber wenn du jetzt sagst, ach, jetzt soll es ganz gut werden, ich nehme mal gleich die ganze Schachtel, das wird nicht gut sein. Ja, aber dir viel Zeit für Jesus zu nehmen. Viel Zeit mit ihm verbringen. Nah am Weinstock sein. Das ist immer gut für dich. Was hilft dir? Ich wünsche euch das, dass ihr sagt, ja, beides soll für mein Leben gelten. Hierher, in seine Gegenwart, aber dann auch hinter Jesus herleben. Das war der erste Teil. Ich glaube, es geht weiter mit einem Lied, meinte ich. Ich habe mir es aber nicht notiert.